Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie, der Podcast. Und heute sprechen wir über Leas absolutes Lieblingsbuch.
Das ist Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald.
Ja, bevor wir jetzt über Leas ausgewählten Titel reden, dachten wir, wir erzählen euch mal kurz ein bisschen was über uns.
Ja, wir sind beide angehende Buchhändler und
das war's, ne?
Fanat in Bücher.
Wir sind quasi die Bibliomanen hier. Also Bibliomanie heißt quasi auch krankhaftes Sammeln von Büchern, ohne diese zu lesen. Vielleicht lesen wir ein Drittel der Bücher, die wir kaufen.
Ja. Ungefähr, ne?
Wenn wir nicht immer wieder das gleiche Buch 1000 Mal kaufen.
Ja, so wie der Gatsby, ne?
Wie der Gatsby, 6 Ausgaben. Ja, und ich dachte, ich erzähle noch so einen kleinen Fun-Fact. Einer der bekanntesten Bibliomanen ist Johann Georg Tinius. Das ist ein deutscher Theologe und der war tatsächlich wegen seiner Sammelsucht 12 Jahre im Zuchthaus, weil er 2 Morde begangen hat und Kirchengelder unterschlagen hat und andere Sachen noch, um einfach seine Zwangsstörung, das Sammeln von Büchern, zu finanzieren.
Ja, kann man ja irgendwie nachvollziehen, ne?
Die Morde oder die Zwangsstörung?
Die Zwangsstörung. Na gut.
Ja, und dann kannst du mir ja mal erzählen, warum du Gatsby liebst.
Ja, also erstmal Gatsby, ich weiß nicht, ich habe das erste Mal vor ein paar Jahren gelesen, mein Bruder hat es mir geschenkt und damit hat diese ganze, also ich bin ein Riesenfan von Fitzgerald, damit hat diese ganze Obsession, die ich habe, angefangen. Tatsächlich finde ich einfach diesen Widerspruch, den Fitzgerald da auftut, dieses Aufeinandertreffen von Oberflächlichkeiten und trotzdem Materialismus, finde ich total interessant.
Willst du vielleicht einfach mal kurz zusammenfassen, worum es in dem Buch geht, damit einfach die Hörer, die das noch nicht gelesen haben, einen kleinen Einblick bekommen, ohne zu spoilern?
Ja, kann ich gerne machen. Ja, das Ende, ich lasse einen wichtigen Teil am Ende am besten raus, weil sonst für die, die es noch nicht gelesen haben, ist das vielleicht ein wenig doof, wenn sie dann wissen, was am Ende passiert. Also es geht eigentlich darum, also es spielt in den 20ern, in den goldenen 20ern und es geht eigentlich um Jay Gatsby, der ein Millionär ist, junger Millionär und der exzessive Partys veranstaltet, wo Tausende von Menschen hinkommen gefühlt.
Nicht so Corona-konform?
Nicht so Corona-konform, genau. Und eigentlich weiß kein Mensch auf diesen Partys, wer dieser Gatsby wirklich ist oder woher er das ganze Geld hat. Also alle, wir haben nur Gerüchte gehört, also es geht auch auf diesen ganzen Partys immer, wer ist das? Und alle tauschen sich da aus und eigentlich kennen ihn nicht viele. Und das Buch ist halt aus der Ich-Perspektive geschrieben, von einem Nick heißt der Protagonist und der ist der Nachbar von diesem Gatsby und er ist auch der Verwandte von Daisy und Daisy ist sozusagen die Jugendliebe von Gatsby und eigentlich geht es bei all den Partys und bei all dem Reichtum von Gatsby nur darum, seine große Liebe wiederzubekommen. Also er hat halt diesen ganzen Reichtum sich angeeignet, weil er früher schon das Gefühl hatte, nur so kann er Daisy für sich gewinnen. Und Daisy hat halt als Gatsby, also die waren zusammen in ihren jugendlichen Jahren und Daisy hat dann aber als Gatsby in den Krieg musste, einen anderen geheiratet.
Typisch Frau. Vielleicht schneiden wir diesen kleinen Kommentar von mir raus.
Okay. Gatsby möchte dann, also lädt dann irgendwann Nick zu seinen Partys ein und versucht dann oder fragt ihn sozusagen, ob er nicht ein Treffen mit Daisy und ihm arrangieren kann. Und dazu nehmen sie sich auch noch die Freundin von Daisy, Jordan Baker heißt die, zur Hilfe. Die ist, also die kennt Nick auch schon von so einem Essen und die beiden arrangieren dann sozusagen das Treffen. Und dann kommt es halt zu diesem Treffen. Und sie ist dann ab diesem Zeitpunkt total hin und her gerissen zwischen der Ehe und ihrer großen Liebe sozusagen. Und gerade da, finde ich, sieht man schon sehr gut, dass sie eigentlich sehr hin und her gerissen ist zwischen Gefühlen, also Gatsby, und diesem ganzen Materialismus, dem Reichtum, diesen Oberflächlichkeiten, das, was sich gehört sozusagen. Und dann kommt es halt irgendwann, der Ehemann findet es dann auch raus sozusagen, also merkt das. Und ja, wenn ich jetzt weiter erzähle, dann spoilere ich eigentlich theoretisch schon, ja. Ja, also
ich finde schon,
gibt es schon ganz gut wieder, was die Grundstimmung des Buches ist.
Die Grundstimmung ist quasi Party, Alkohol und Exzesse.
Und große Gefühle.
Ach ja, Liebe.
Die Liebe.
Natürlich.
Ja, das ist halt auch das, was ich eigentlich so toll finde, weil eigentlich würde man ja auf den ersten Blick Gatsby für so einen richtig materialistischen
Arsch
Typen halten. Aber eigentlich ist er der Einzige im Buch, der irgendwie zu wahrer Liebe fähig ist. Also er ist halt der, dem es halt wirklich um tiefergehende Sachen geht. Ihm geht es ja, also diese ganzen Oberflächlichkeiten sind ja eigentlich nur Mittel zum Zweck, um an seine Daisy zu kommen. Und alle anderen scheinen diese Oberflächlichkeiten, also denen scheinen nur diese Oberflächlichkeiten wichtig zu sein.
Ja, deswegen feiern die auch so viel mit ihm und so.
Genau, und eigentlich interessiert sie ja gar nicht, wer ist dieser Gatsby überhaupt. Und
die freuen sich einfach nur, hier, genau. Free Alkohol, Free Party.
Genau, ja.
Das vielleicht sollte ich nicht Free sagen. Cut, nochmal kurz zurück. Kostenloser Alkohol und kostenlose Party.
Genau, das ist halt das, was die eigentlich, also das ist halt ganz gut, was Fitzgerald damals geschafft hat, dieses Aufeinandertreffen von diesen Gegensprüchen und diesem, auf der einen Seite die Emotionalität, auf der anderen Seite Materialismus, und das hat er halt ziemlich gut gemacht. Und der hat halt auch, also was halt viele auch sagen oder viele Kritiker oder warum das Buch so bekannt ist, ist halt auch, weil er einfach ein Porträt von den 20ern damit gezeichnet hat, weil die 20er ja auch von Partys und exzessiven.
Hat er das in den 20ern geschrieben oder danach?
Weißt also du es das? Ist 1925 das erste Mal also veröffentlicht worden.
Also der
worden.
Hat quasi schon die 20er
genau, er hat
halb erlebt.
Genau, er war ja auch irgendwie dafür bekannt, dass er auch sehr viele exzessive Partys mit seiner Frau besonders gefeiert hat. Ja, deswegen, also die haben halt auch, also gerade Fitzgerald und seine Frau galten halt in den 20ern auch als das Pärchen, was so die 20er wiedergespiegelt hat, diese Generation halt einfach, also gut abgezeichnet haben.
Oh, wunderschön formuliert. Ah, also okay, der hat dann quasi wirklich die ganzen 20er porträtiert in diesem einen
schon,
Titel.
Ja.
Und das wurde dann wahrscheinlich damals nicht ganz so geil aufgenommen, ne?
Ja, also es ist überraschend gewesen, weil es war nicht Fitzgeralds erstes Buch. Ich glaube, es war das erste war es auf jeden Fall nicht. Das erste war Diesseits vom Paradies, glaube ich. Auf jeden Fall, das kam ganz gut an. Also mit den ersten Sachen hatte er sehr großen Erfolg und dann mit Gatsby eigentlich gar nicht so. Also es war eher verhalten, die Reaktion.
Wahrscheinlich, weil die sich alle so ein bisschen wiedergefunden haben in diesem.
Ja, das
in diesen Charakteren, die sich halt nur mit dem Materiellen auseinandersetzen und gedacht haben, so, ja, Junge, was soll das?
Ja, kann natürlich sein, ja. Also es wurde halt auch einfach nicht so viel verkauft, wie sich Fitzgerald vielleicht erhofft hat. Das war ja sowieso das Problem. Also Fitzgerald hatte, glaube ich, zu seiner Zeit dann immer damit zu kämpfen, irgendwie, dass seine Bücher verkauft wurden. Also er wollte immer wieder an diese Erfolge sozusagen anknüpfen und konnte es eigentlich gar nicht und ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also viele sagen, er ist in diesem Glauben gestorben, dass er eigentlich sein Lebensziel, ein bedeutender Autor zu werden, nicht erreicht hat, aber das stimmt ja gar nicht, weil er wurde dann schon ab den 1940ern oder so, also kurz nach seinem Tod, wurde er theoretisch schon fast wiederentdeckt und seitdem ist er ja, also Great Gatsby zum Beispiel gilt ja auch als das amerikanische Buch sozusagen von Fitzgerald und das kennt ja eigentlich auch jeder. Also es wird ja auch immer sehr zu so einem Kanon gezählt.
Es gibt ja auch, also Filme.
Ja, ja.
Ich will, also sobald du einen Film über ein Buch hast, weißt, also heißt jetzt nicht, dass es
gibt viele,
das Buch interessant fanden, dass sie sich gedacht haben, so ja, das Buch hat halt schon eine positive Resonanz. Hauen wir nochmal einen Film raus.
Genau, es gab auch mehrere, ne? Also es wurde
klar,
ja immer wieder verfilmt. Und viele lesen das ja auch in der Schule und so im Englischunterricht.
Finde ich immer schwierig, das in den Schulen zu lesen, so Klassiker, weil viele Kinder
schreckt das ab, ne?
Schreckt das also ab, weil die dann denken so, boah, das ist ein altes Buch, das ist ein Klassiker, ist bestimmt scheiße, ist schwer, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, das ist halt, ich finde das auch immer so schade, weil ich glaube, dadurch geht halt auch viel verloren, ne? Also ich glaube, viele.
Man könnte mehr Bibliomanen haben, meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich meine, das ist ja immer so ein bisschen, die denken ja direkt so, ja, das hat irgendwie sowas Abgenutztes, sowas, das hat schon jeder gelesen und genau. Von der Sprache, also ich glaube, viele Kinder denken auch direkt, die Sprache ist so schwer, aber das zum Beispiel, ich finde so, gerade bei so große Gatsby und so, das ist ja, sprachlich ist das ja eigentlich, kann man das ja sehr gut lesen, finde ich. Ich meine, klar, wir haben da auch ein anderes Verständnis, aber es ist ja, ja jetzt nicht wie irgendwie in Mittelhochdeutsch geschrieben oder sowas, ne? Deswegen finde ich das immer schade. Gerade bei so einem wunderschönen Buch wie Gatsby, ne?
Ja, du wirst das am liebsten allen Kindern direkt hier.
Ja.
Kauf das. Als bestes Weihnachtsgeschenk. Sie suchen Weihnachtsgeschenk? Ja, Great Gatsby, hey, hier.
Gibt's ja auch schöne Ausgaben, ne? Ja.
Ja, viele wissen gar nicht, was so ein Buch zu einem Klassiker macht oder was ein Klassiker ausmacht, weil du hast jetzt, weiß ich nicht, die ganzen neuen Romane werden ja jetzt nicht.
Sind ja dann vielleicht eher moderne Klassiker irgendwann.
Irgendwann.
Genau. Aber ja, die Wörter werden ja einfach immer so, das wird ja immer so geflügelt in den Raum geworfen.
Ja, genau, hier, oh, Great Gatsby, oh, toller Klassiker. Und du denkst dir so, was heißt das eigentlich?
Genau, und eigentlich ist ja ein Klassiker einfach ein Buch, was ja theoretisch eine gewisse Bekanntheit hat, also auch vielleicht nicht nur in einem Land, sondern auch überregional, also was vielleicht auch
weltweit.
Ich meine, klar, natürlich gibt es auch deutsche Klassiker, die jetzt vielleicht nicht in anderen Ländern bekannt sind oder so. Man kann ja auch die länderspezifischen Klassiker sagen.
Genau, du hast ja deutsche Klassiker, dann hast du amerikanische Klassiker und es ist halt einfach immer so, dass alles, was so ein bisschen amerikanisch ist, irgendwie hier rüber schwappt, das Westliche.
Genau, also ich meine, klar, ne?
Sind die amerikanischen Autoren hier wahrscheinlich bekannter als Goethe in den USA?
Kommt drauf an, weil die deutschen Klassiker, Deutschland ist das ist ja das Land der Literatur.
Ja, das stimmt.
Ne? Dass ein Klassiker vielleicht auch einfach irgendwie einen Einfluss auf die Kultur hatte, also oder beziehungsweise vielleicht, das sieht man ja auch gut an Gatsby, dass ein Klassiker vielleicht auch.
Dass es einfach gerade die Gesellschaft widerspiegelt in dieser Zeit.
Mhm. Genau.
Und auch einfach die.
Ja, und gleichzeitig aber vielleicht auch so eine Zeitlosigkeit durch die Themen, die es abhandelt. Also ich glaube, viele Klassiker werden halt auch als Klassiker bezeichnet, weil sie bestimmte Gefühle einfach gut darstellen. Da wäre Gatsby ja auch wieder ein gutes Beispiel, weil es halt einfach die Liebe als Thematik und diese große Liebe und diese Liebe ohne Kompromiss und Liebe, ich mache alles für die Liebe, ja auch widerspiegelt. Das ist ja auch ein Thema theoretisch, das bleibt ja immer.
Ja, und es spiegelt sich ja auch in moderner Literatur auch wieder.
Genau.
Also es ist halt, so ein Klassiker ist halt auch ein Vorbild in Anführungsstrichen.
Ja, vielleicht schon.
Für moderne Literatur.
Ja.
Hast viele, die sich halt dann daran orientieren.
Ja, genau. Ja.
Man merkt, wir verbringen viel Zeit miteinander.
Ja. Ja, keine Ahnung. Also es ist halt, man kann vielleicht festhalten, ein Klassiker, der über Jahre vielleicht auch bekannt bleibt, der auch eine gewisse Breite an Bekanntheit hat, also in verschiedenen Ländern, und der geschichtlich was widerspiegelt, aber gleichzeitig eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Also, ja. Um es nochmal zusammenzufassen.
Sehr schön gemacht, sehr, sehr schön. Bisschen wie in der Schule so.
Ja. Die Leute auch was lernen hier.
Genau. Ja. Wie kommt es dazu, dass du 6 Ausgaben von Gatsby hast?
Tja.
Wie kommt diese Bibliomanie in dir? Wie kam es da überhaupt generell zu? Also klar, du findest Fitzgerald toll, aber. Du dachtest ich brauche jetzt diese Ausgabe, brauche ich auch noch.
Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat. Also wie gesagt, die erste Ausgabe habe ich von meinem Bruder geschenkt bekommen.
Dein Bruder ist also schuld?
Ja, mein Bruder ist schuld. Und dann hat das irgendwie angefangen. Also ich meine, ich habe dann Gatsby auch, dann habe ich diesen Film geguckt mit Leonardo DiCaprio, fand den auch total toll. Also das ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Und dann habe ich immer wieder Gatsby-Ausgaben gefunden, die ich halt einfach mega schön finde. Es gibt auch einfach von Gatsby, gibt es so tolle Ausgaben.
Diese ganzen Schmuckausgaben.
Genau, Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, auf Englisch wäre es ja auch toll. Und dann, ach, die Ausgabe wäre ja noch schön. Und ach, guck mal, ich habe noch eine Gatsby-Ausgabe, willst du die nicht haben? Oder auf irgendwelchen Büchermärkten, ach, guck mal, noch eine Gatsby-Ausgabe, die gibt es bestimmt nicht mehr frei verkäuflich, muss ich kaufen. Deswegen, also so hat sich das entwickelt. Deswegen habe ich glaube, es sind 6, vielleicht sind es auch schon 7, ich weiß es nicht genau. Es steigt, aber ich kann auch nicht aufhören, weil ich.
Jetzt hast du einmal angefangen, ne?
Ja, ich sehe immer wieder neue Gatsby-Ausgaben.
Ich achte darauf, dass du nicht anfängst, hier Leute zu ermorden oder eine Räuberei oder Kirchengelder veruntreust. 12 Jahre Zuchthaus, ne?
Ja, man muss ja auch gucken, wie man sich das finanziert, ne?
Ja, ja, deswegen bist du Buchhändlerin, ne?
Genau. Ja, ja.
Ja, also ich glaube, von meinen Lieblingsklassikern keine Ausgaben 3 Millionen Mal. Aber ist halt so, wenn ich irgendwie eine schöne Schmuckausgabe von Shakespeares Sonetten sehe. Also sorry, aber dann.
Ist ja dann auch eher so ein bisschen, stellt man sich ja dann auch wirklich ins Regal, weil es einfach irgendwie schön aussieht.
Ja.
Weil man es irgendwie haben möchte oder weil sich die Seiten toll anfühlen oder so.
Okay, von Oscar Wilde habe ich tatsächlich 2, 3 Bücher, 2, 3 Mal.
Ja, okay, siehst du.
Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ja, aber das eine zum Beispiel, ja, also so fing meine Liebe für Oscar Wilde ja an mit dem Schultheater.
Mhm.
Da haben wir Bunbury aufgeführt.
Mhm.
Ernst sein ist nicht wichtig oder so?
Frag mich nicht. Bei Oscar Wilde bin ich ein bisschen überfragt. Kenne ich nicht so, ja, der Untertitel nicht so aus.
Ja, auf jeden Fall haben wir das aufgeführt und ich glaube, es ist halt auch diese Erinnerung an dieses Theater und mit den Mädels. Das hat mega Spaß gemacht, ja. Schulzeit und so, dass ich halt dann angefangen habe, Oscar Wilde toll zu finden.
Mhm.
Und dann meine erste Ausgabe von Bunbury war halt so ein Reklamheftchen.
Ja, ja, klar.
Und das war halt auch unglaublich zerfleddert irgendwann, weil wenn du die ganze Zeit da stehst.
Ja.
Und den Text lernst und so, da sah halt auch irgendwie nicht mal. Ich habe die zerfledderte Ausgabe, habe ich natürlich immer noch.
Klar.
Kannst ja auch nicht weg, ne?
Nee.
Und dann habe ich halt dann irgendwann eine schöne. Aber ich habe tatsächlich noch keine Schmuckausgabe von Bunbury.
Okay.
Das wird dann mein
Geburtstagsgeschenk.
Ne? Ja,
Anmerkung an mich. Geburtstagsgeschenk für Angelina.
Dauert noch ein bisschen. Bis dahin haben wir es beide wieder vergessen.
Ja.
Oder ich finde 3.
Ja,
weil
aber das ist ja auch meistens so, wenn man irgendwie nur so eine zum Lesen eine Ausgabe hat sozusagen und dann denkt man sich, komm, so eine schöne.
Ja,
ja.
Man braucht immer eine fürs
Lesen, damit die auch, ne?
Und eine fürs Regal, damit du sagen kannst, ja hier, das ist mein Lieblingsklassiker, wenn deine Freunde vorbeikommen und eine so, toll, ja, super, danke fürs Zeigen. Und ich denke mir so, Leute, appreciate it. Aber ich glaube, das ist halt die Sache von der Sucht, die nicht alle verstehen.
Ja, ja, klar. Ja.
Das ist so, also Sucht, ich würde uns nicht als süchtig bezeichnen.
Ich
das
mich
ist
schon.
Halt.
Hallo, ich bin Lea und ich bin büchersüchtig. Nee, tatsächlich finde ich schon. Also ich bin ja, ich habe da ja auch so ein leichtes Messitum.
Ja, aber ich auch. Ich habe letztens irgendwann aussortiert.
Du hast ja wenigstens aussortiert. Ich kann nicht aussortieren.
Ja, aber die stehen immer noch in der Wohnung. Es ist ja nicht so, als hätte ich sie, ich habe die aus den Regalen aussortiert. Aber die stehen halt immer noch im Flur rum, auf dem Tisch. So, ist ja nicht so.
Ja, okay.
Aber ich muss jetzt mal, muss mich davon trennen.
Ja, okay, aber bei mir ist es halt auch viel, ich kaufe ja auch viele Bücher, um sie zu sammeln, ne? Also ich bin ja so ein Mensch, ich will mir immer so eine eigene Bibliothek sozusagen erstellen mit Klassikern, dass ich auch alle Klassiker habe, also dass man die auf jeden Fall hat, auch wenn ich noch nicht dazu komme, sie zu lesen,
ja, aber
dass man sie einfach zu Hause hat und deswegen kann ich halt auch diese ganzen Ausgaben, könnte ich niemals weggeben, weil die viel zu schön sind.
Ich habe natürlich auch nicht meine Klassiker-Ausgaben, ich habe dann irgendwie, weiß ich nicht,
ja,
irgendwelche Jugendbücher, die ich mal gelesen habe, die ich dann jetzt nicht so toll fand, um die nochmal zu lesen. So, ich weiß nicht, natürlich hast du so Jugendbuchreihen wie Tribute von Panem oder so.
Mhm. Die
absolutes Lieblingsjugendbuch.
Genau, behältst du dann trotzdem.
Behalte
ja,
ich natürlich, aber keine Ahnung, irgendwie ein anderes Jugendbuch, was ich mal gelesen habe, was ich nicht wie Panem 3-mal lesen muss oder so, sortiere ich dann aus und keine Ahnung, Bücherschrank oder.
Genau, ja klar.
Irgendwie, ich habe versucht, meinen Freunden die anzudrehen, aber irgendwie hat das nicht ganz so gut funktioniert. Ich dachte, ich habe die ja vor meinem Geburtstag aussortiert und dachte so, boah, wenn die zu meinem Geburtstag kommen,
dann
nehmen die bestimmt voll viel mit und da sind immer noch viel zu viele.
Nee,
hat nicht funktioniert.
Ja.
Aber das ist halt auch irgendwie. Ja, Nachteil der Sucht an
der Platz.
Der Platz.
Der
fehlt.
Platz, ja. Also
entweder du brauchst ein Haus für deine Bücher.
Oder du musst halt irgendwie aussortieren und das ist halt das Problem, weil ich zum Beispiel kann es einfach nicht. Ich kann nicht aussortieren, deswegen muss ich mehr Platz haben.
Ja.
Das wird auch echt schon knapp bei mir.
In deiner kleinen Wohnung?
Ja, das wird knapp. Nächstes Jahr kommt das nächste Regal.
Jahr für Jahr kommt immer ein Regal zu. Irgendwann muss das Bett halt weichen, aber.
Klar, mein Gott. Mein Gott. Braucht man Schlaf, wenn man Bücher hat?
Nein.
Nein.
Man braucht ja auch die Zeit zum Lesen.
Genau.
Deswegen, also, wollen wir noch ein bisschen was über Gatsby erzählen oder?
Ja, keine Ahnung. Wir können ja vielleicht noch ein bisschen über Fitzgerald reden.
Ja, klar.
Über den,
wenn du mir ein bisschen was erzählen willst, ich habe hier so ein Foto von ihm offen.
Ja, ja.
Schicke Frise auf jeden Fall.
Ja, der galt ja damals als sehr attraktiv, ne? Also die waren ja. Ja,
sehr
also,
geleckt sieht er aus tatsächlich.
Ja, aber
so.
Ich glaube, das war ja damals sehr.
Ja, es war.
Ja, weil er und seine Frau, ich habe gestern noch irgendwas gelesen, dass sie auch, also die waren ja total oft in den Zeitungen und sowas. Das war ja wirklich so, die waren ja so Party, also wie, sie war so ein Partygirl, wie man sich das heute so vorstellt in der, ne, in den Klatschpressen und das war halt wirklich, über die wurde halt die ganze Zeit geschrieben. Und viele haben halt auch gesagt, das lag halt auch an ihrem Aussehen. Also, ne, ich glaube, die galten schon, genau, die galten schon als sehr attraktiv beide.
Ja, und wenn du dann so ein attraktives Pärchen da vorne abbildest, was gerade wahrscheinlich noch ein bisschen in Partylaune ist oder gerade wahrscheinlich am Tanzen ist oder so. Mhm.
Kommt ja gut, ne?
Ja, ja, ist halt immer so.
Und gerade wenn das damals halt so die Generation war, ne? Also, ne, wenn das
ja,
so.
Ja, genau, das waren dann so Vorbilder, würde ich jetzt nicht.
Ja, aber
sagen.
Die haben halt, wie gesagt, die haben ja das so repräsentiert,
genau,
ne? Und repräsentiert. Wenn du dann so ein Pärchen hast, was halt auch das wirklich so lebt,
ja,
klar, dass die ganzen Zeitschriften das abbilden. Es war halt auch witzig, weil die haben, glaube ich, einfach ihre ganze, also ihr ganzes Geld, die hatten immer Geldprobleme. Die haben
ja, natürlich, wenn du die ganze
Party
feierst.
Ja, ja, genau, die hatten echt Geldprobleme und mussten dann halt immer sich irgendwie behelfen. Deswegen musste Fitzgerald ja auch so viele Kurzgeschichten und so zwischendurch schreiben. Und irgendwann ist er ja auch nach Hollywood. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob er das toll fand, aber er musste irgendwann halt, also ist nach Hollywood, um dann zum Beispiel als Drehbuchautor auch zu
ja, irgendwo muss
arbeiten.
Das Geld halt herkommen.
Genau, weil du halt Geld brauchst, ja, auch, ne? Ist ja logisch.
Natürlich, also selbst wenn es nicht dein Traum ist, Drehbuchautor zu werden,
ja,
hast du immerhin.
Dass du trotzdem, weil du es ja kannst, du
ja,
kannst
eben,
ja schreiben,
genau.
Und dann machst du dir das ja auch zum Nutzen. Was ich aber auch immer interessant finde, also wo wir eben bei über die große Liebe gesprochen haben, bei Gatsby, war ja auch irgendwie, also Zelda und Fitzgerald.
Ach stimmt,
nee,
du hast
Scott.
Ihren Namen noch gar nicht erwähnt.
Zelda, genau, sie hieß Zelda. Und Scott waren ja auch so, also die galten ja auch als eins der größten Liebespaare überhaupt, auch wenn es immer schwierig war. Also es gab da ja auch immer diese mit Eifersucht, also sie waren wohl beide sehr eifersüchtig.
Und dann wahrscheinlich
auch
noch Gerüchte. Und
genau, und hatten auch, glaube ich, beide auch ab und zu mal irgendwie Affären oder ne, haben viel geflirtet wahrscheinlich. Und trotzdem, auch sie hatte ja auch irgendwann psychische Probleme, also sie war mehrfach in Nervenkliniken, aber trotzdem hat diese Liebe halt irgendwie alles überdauert. Also auch selbst, wenn am Ende also die beiden gar nicht mehr zusammen waren, haben sie sich trotzdem halt bis zum Tod echt noch Briefe geschrieben. Und man merkt halt, also ich habe die Briefe vor kurzem gelesen, man merkt halt auch irgendwie, klar, ab und zu ist es auch ein bisschen kritisch zwischen den beiden, die machen sich zwischendurch natürlich auch Vorwürfe, aber am Ende merkst du halt auch irgendwie die Wertschätzung. Also die haben sich trotzdem ihr Leben lang ja auch irgendwie wertgeschätzt. Und ich finde das irgendwie ziemlich schön, dass so eine Liebe so viel überdauert. Also auch so viel Schwierigkeiten und sowas. Weil die hatten es ja theoretisch dann auch nicht leicht.
Ja, ich meine, wenn du die ganze Zeit Geldprobleme hast und trotzdem in Saus und Braust lebst und Party machst. Und
genau.
Wahrscheinlich hat er auch viele weibliche Fans, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und wenn du dann noch ihre psychischen Krankheiten, er hatte ja auch ein Suchtproblem, er war ja auch dem Alkohol verfallen irgendwann. Und das sind ja schon Schwierigkeiten. Und dass dann trotzdem so eine Liebe so alles überdauert, da merkst du schon, dass der Fitzgerald sehr romantisch war, ne? Ich meine, ja. Sieht man ja auch bei den Büchern.
In seiner Zeit wurde das Buch ja nicht angenommen. Also quasi, also
ja,
es war halt
oder erst
kein,
ein bisschen später.
Es war halt kein Bestseller, ne?
Ja.
Also mit seinem Tod wurde das halt dann wieder gehypt, in Anführungsstrichen.
Ja, beziehungsweise er wurde ja dann so ein bisschen wiederentdeckt, ne? Also es wurde ja, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, es wurde ja jetzt nicht so groß, es kam ja dann nicht so groß raus, nur weil er gestorben ist, sondern wirklich
nee.
So ein paar Jahre später
okay.
nach seinem Tod wurde es einfach wirklich so wiederentdeckt, wie so ein, passiert ja heute auch noch, dass man so Autoren einfach wiederentdeckt.
Oder Künstler oder so, also
oder
generell.
Oder Künstler, genau.
Ja. Ja, weißt du, wo die beiden sich kennengelernt haben? Auf den Partys oder
nee,
weißt
also,
du, ob die sich...
Ja, die haben sich, er war auch Soldat, also Soldat stationiert und er war dann sie kam aus Alabama, Montgomery, glaube ich, und da war er dann halt stationiert und hat sie dann sozusagen gesehen und kennengelernt und war, also Gerüchten nachzuurteilen, ne, man weiß ja nie, wie es wirklich war, aber war direkt hin und weg von ihr und es ging auch ziemlich schnell, also die haben sich dann ziemlich schnell verlobt, sie hat aber dann die Verlobung irgendwann nochmal gelöst. Und dann haben sie sich irgendwann nochmal verlobt und dann ging das auch mit der Heirat eigentlich, glaube ich, ziemlich schnell. Also die haben dann
die
in
haben
New York
schon sehr, sehr, wie nennt man das? Nicht nur so ein ausschweifendes Leben, sondern das
sondern
war auch bei
so
diesen
Untypen. Die Zeit, weil theoretisch kam das ja dann so auf, aber für die gesellschaftlichen Strukturen, die vorher geherrscht haben, war das halt sehr untypisch.
Ja, genau, vor allem dieses Verloben, dann doch nicht heiraten,
genau,
dann verloben, dann
genau. Ja, ja, dieses auch, dass sie dann
hin
einfach mit ihm direkt nach New York und die haben in New York geheiratet und haben dann da sich dieses Leben, dieses Partyleben aufgebaut, war ja dann doch irgendwie auch sehr wild, ne? Also ich glaube halt dass diese Zelda sehr ja, vielleicht auch untypisch für das Frauenbild in der Zeit war. Also,
ja,
dass es,
wenn man
ne,
so an die Zeit denkt, denkt man halt so, klar, goldene 20er, alles Party und so, aber man hat nicht so das ausschweifende Leben der Frauen im Kopf.
Genau, so. Beziehungsweise vielleicht war sie deswegen ja auch so eine Repräsentantin, weil sie vielleicht ja auch am Anfang schon so war und das dann halt erst so aufkam.
Ja.
Genau, ja.
Sie ist halt ausgebrochen aus diesem Klischee-Denken.
Genau, ja, genau. Ich meine, das ist ja auch Montgomery, Alabama, wenn ich da jetzt nichts Falsches sage, ist ja auch sehr ländlich und sowas.
Du, sorry, aber da bin ich raus, was Amerika angeht.
Das ist ja dann auch die Frage, wie das da dann war. Ne?
Ja, wie sie aufgewachsen ist.
Weil das ist ja schon nochmal was anderes, als wenn du in New York dann, wo alle, vielleicht, wo das auch alles schon immer in der Stadt pulsiert, das ja auch mehr und ist ja da irgendwie... ja, fortschrittlicher, sag ich mal, meistens. Also da kommt das, auf den Ländern kommt es ja, also auf dem Land kommt es ja auch viel später erst an.
Es kommt natürlich auch immer drauf an, wie so ihre Kindheit war, wie sie so aufgewachsen ist und...
Ja, also ich glaube, sie hatte, also wie gesagt, ich weiß nur, dass sie in Alabama da aufgewachsen ist und dass sie halt viele Geschwister hatte. Und ich glaube, der Vater war, was war der Vater nochmal? Ja, Jurist oder so, glaube ich.
Ich glaube, der war Richter.
Richter, ja, okay, das kann sein, ja. Ja, stimmt. Das wird ja auch in den Büchern, wird das ja auch manchmal, sie hat ja auch geschrieben, kurzer Fact noch reinwerfen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass Zelda ja auch Autorin war. Und immer so ein bisschen zwischenzeitlich auch im Schatten ihres Mannes stand.
Ja, aber wenn du so ein, also...
Ja, das war halt auch immer das Thema irgendwie, dass er, also viele haben gesagt, dass er vielleicht auch darauf eifersüchtig war oder also ne, dass sie sich ja auch so ein bisschen vielleicht...
Die waren ja auch dann Konkurrenten ein bisschen so.
Genau, ja. Und viele haben halt auch irgendwie oder schreiben von wegen, dass er das vielleicht gar nicht wollte, dass sie auch Erfolg hat. Dabei hat sie ja wirklich auch gut geschrieben. Also kann ich auch nur sehr empfehlen, auch mal sich Zeldas Bücher näher zu führen.
Ja, vielleicht einfach nicht nur mal den Mann, sondern auch ein bisschen die Frau.
Ja. Das war ja auch zum Beispiel, sie haben ja auch... muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, bei Diesseits im Paradies und ihr Buch, ich glaube, es ist, darf ich um diesen Walzer bitten? Das ist sozusagen, viele Sachen sind parallel geschrieben.
Okay.
Also, dass sie sozusagen beide auch die gleichen Sachen abhandeln. Und das ist auch ziemlich interessant zu sehen. Wie geht er damit um und wie geht sie damit um?
Ja, und ist halt auch immer dieses Mann-Frau-Bild.
Genau,
wie geht eine Frau in der Zeit? Wie fühlt sich eine Frau in der Zeit? Und
ja.
Dann hast du halt eigentlich mit den beiden als Pärchen so ein gutes...
Klar, also wenn man irgendwie sich auch für die 20er interessiert, ist es auf jeden Fall irgendwie auch so ein Blick von innen irgendwie, ja.
Auch von, nicht nur von innen in den Kreisen, sondern von innen in die Menschen so.
Und ja, in die Gefühle
und so. Vor allem, weil sie
so.
Ja auch, wie du sagst, halt oft in Nervenkliniken
genau, also das war ja
so
dann auch nochmal...
Ob diese goldenen 20er wirklich so golden waren, wie sie wirken, sozusagen, wenn halt wirklich, klar, es kann natürlich daran liegen, dass sie jetzt irgendwie Beziehungsprobleme haben, aber wenn halt dein Leben nur mit Party-Ausschweifung und du bist halt ständig irgendwie im Gespräch und dein Mann ist so.
Naja. Und ich meine, ganz ehrlich, die 20er waren ja sowieso auch, also viele vergessen ja auch, glaube ich, dass es sowas wie hier so Prohibition und so und dass ja auch die Welt sich so ein bisschen aufbauen muss.
Ja,
noch,
es war
ne?
nach dem Ersten Weltkrieg. Also kann halt jetzt nicht alles so golden sein, wie sie es darstellen, aber die wollten halt wahrscheinlich einfach...
Vergessen.
Genau. Ja. Natürlich, und dann gab es halt natürlich Wirtschaftsboom für die.
Genau. Und daraus entsteht das ja alles.
Du hast halt trotzdem in so einer Nachkriegszeit immer noch...
Ja, du hast
und er war ja auch in der Armee und alles.
Ja, genau.
Da ist halt nicht alles rosig.
Nicht alles rosig,
ne?
Genau, ja. Und du musst das ja irgendwie, also wirklich, das ist ja dann einfach eher so ein vielleicht so ein nicht verdrängen, aber du suchst dir halt wirklich dann die Freuden des Lebens und deswegen ja auch so exzessiv vielleicht.
Ja, auch so ein bisschen Ablenkung vom tristen Alltag.
Genau. Einfach mal wieder was anderes machen. Ich meine, so Kinos und so haben ja auch wieder aufgemacht und also dieses
Die ganze Kultur ist wieder geboomt.
Genau,
so.
Dieses gesamte gesellschaftliche Leben hat sich ja verändert dann. Das ist ja echt.
Ja, wir können es nicht nachvollziehen, wie sie sich damals so gefühlt haben.
Ja.
Aber man kann es halt so ein bisschen sich vorstellen. So nach so einer schweren, tristen Zeit will man halt einfach mal Party machen. So. Man will sich halt mal wieder gut fühlen und vielleicht
stimmt.
War halt auch viel Verdrängung und dadurch halt auch die ganzen Probleme, auch psychisch und...
Wer weiß das schon, ne? Ja.
Das können wir jetzt nicht, das kann man halt nur anhand der Literatur und anhand von
deswegen,
geschichtlichen Nacherzählungen und...
Deswegen wird's Jared lesen, weil ist ja theoretisch ein zeitgeschichtlicher... ja.
Ja. Hast du ein Sachbuch quasi, ne?
Ist ein Sachbuch.
Ja. Kannst du oben ins Zeitgeschehen stellen.
Genau.
Das cutten wir auch raus, den Witz versteht niemand. Ja, dann hatten die quasi ein sehr ausschweifendes, luxuriöses, ja, luxuriös ja gar nicht, weil die ja recht arm waren, aber.
Ja, aber irgendwie ja schon auch, ne?
Luxuriös, ja, wenn du.
Kommt halt drauf an, wie du luxuriös definierst.
Genau, natürlich.
Ne? Ja.
Ja. Ein kleines Partyleben. Ich würde gern schon mit denen so reden.
Ja.
Können wir das, also, warte mal, das klang ein bisschen komisch. Man würde halt gern schon, also wenn man diese Bücher liest oder einfach sich über die Autoren informiert oder über das Leben damals, wird man halt schon gerne einfach mal das nachfühlen können, wie das für die war. Und ich
oder mit
halt,
denen irgendwie ein Gespräch finden. Es gibt auch diesen Film, Midnight in Paris. Da gibt es auch eine Zeitreise, trifft auch auf Fitzgerald.
So. Ja, sowas. Oder ich finde halt, wenn du deren Bücher liest, kommst du halt schon so einem Gespräch nahe. Natürlich kannst du keine Fragen stellen, aber du weißt halt ein bisschen, was in dem Autor vorgeht.
Ja, und
so.
Generell, also wenn man sich mal ein bisschen mit den beiden beschäftigt, weiß ich nicht, Biografien oder allein, wenn man die Briefe liest, also du kriegst ja dadurch irgendwie schon nochmal einen ganz anderen Einblick. Also weil es halt, klar, du kannst durch die Romane, kannst du schon auch irgendwie ein bisschen
das
dir das vorstellen und das Innere und auch so ein bisschen, jeder Autor bringt ja vielleicht auch ein bisschen was Autobiografisches rein, hatten wir ja eben auch, dass sie diese manche Ereignisse
verarbeitet haben. Party.
Genau,
so.
Genau, aber du kannst halt durch diese Briefe ja auch nochmal wirklich, das sind ja dann die Worte, die sie aneinander gerichtet haben, also es ist ja nochmal was ganz, ganz anderes.
Das ist nochmal irgendwie, als würdest du wirklich den Autor gerade vor dir sitzen haben.
Genau,
so.
Also du weißt ja dann auch wirklich, wie er persönlich geredet hätte oder wie er sich, ne, wie er seine persönlichen Gefühle ausgedrückt hat. Und das ist ja echt, also das finde ich schon mal nochmal einen ganz interessanten.
Also nicht nur The Great Gatsby lesen, sondern
nein,
auch
einfach alles.
Alles, ja.
Alles.
Alles, was Fitzgerald je ausgebracht
hat. Alles.
Ja.
Ja.
Ja, vor allem, wenn man sich halt einfach für diese goldenen 20er interessiert und vielleicht auch den Film gut fand.
Ja. Also den Film kann ich auch nur empfehlen, also den mit Leonardo, weil der einfach, ich finde den toll.
Leonardo oder den Film?
Den Film, also Leonardo als Schauspieler auch, aber den Film finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ja.
Ja, ich finde halt, goldenen 20er sind so, ich meine das Wort golden sagt ja schon alles, dass das ist so, man stellt es sich so perfekt und unglaublich cool auch ein bisschen vor, so wie die alle... Ja. Man macht ja auch voll gerne Motto-Partys zu den 20ern und so. Und
aber ich finde dann gerade halt einfach diese Vielschichtigkeit dieser Epoche irgendwie sich näher zu führen, finde ich halt gerade. Dann finde ich sowas, das ist nicht
muss,
nur
genau,
die goldenen 20er waren, sondern dass da so viel mehr hintersteckt. Und
man
ich finde das
sich auch
einfach
die
ultra interessant.
Negativen, in Anführungsstrichen, Sachen der Zeit mal angucken.
Ja, auf jeden Fall.
So, es kann halt nicht alles golden sein, ne?
Ja. Genau, wie du eben schon gesagt hast, waren die goldenen 20er wirklich so golden? Ja. Ja.
Da das unsere erste Folge ist, werden wir das vielleicht auch mal ein bisschen erwähnen, dass wir unsere Folgen jedes Mal mit einem Zitat aus entweder dem Buch, das wir vorstellen, oder dem Autor, den wir vorstellen.
Oder zu einem, wenn wir ein Oberthema haben, passendes Zitat
zum Oberthema.
Zum Oberthema. Genau.
Und deswegen. Unser endet, Schlusswort heute?
Genau, endet unsere erste Folge mit einem Zitat. Oh, wer hätte es gedacht? Aus Gatsby.
Oh mein Gott. Oh, wie überraschend.
Genau, ja. Ja. Gatsby glaubte an das grüne Licht, an die orgastische Zukunft, die Jahr für Jahr ein Stück vor uns zurückweicht. Damals ist sie uns entschlüpft, aber was macht das schon? Morgen laufen wir noch schneller, recken die Arme noch weiter. Und eines schönen Tages, so kämpfen wir uns voran, Boote gegen die Strömung, unablässig zurückgetragen der Vergangenheit zu.